Ja, die Ulrike hat das schon so ein bisschen angekündigt. Es geht heute um Eigenverantwortlichkeit versus Schicksal. Etwas, was im Buddhismus mit dem Begriff Karma in Verbindung gebracht wird. Es gibt eigentlich kaum einen Begriff im Buddhismus, der so häufig verwendet wird wie das Wort Karma. Und gleichzeitig ist es ein Begriff, der vielleicht auch, ich sag mal, häufig zu Missverständnissen führt. Begriffe wie Achtsamkeit, Meditation sind uns vielleicht leichter zugänglich. Aber wie sieht es aus mit dem Begriff Karma? Was heißt das eigentlich? Manchmal hört man vielleicht zwischen Buddhisten Gespräche wie, man versucht eine Erklärung zu finden für etwas, was einem im Leben widerfahren ist, ein Schicksalsschlag, und sagt, ja, das ist mein Karma. Vielleicht hat man ein neues Auto, das ist eingebrochen worden, oder eine schwerwiegende Krankheit ist bei jemandem diagnostiziert worden. Oder auch im positiven Sinne, man hat vielleicht den Traumpartner gefunden, hat in der Lotterie gewonnen und dann sagt man, ja, das ist Karma. Aber stimmt das eigentlich? Ist das wirklich Karma? Das versuche ich heute Abend so ein bisschen zu klären. Es geht also um schicksalshafte Fügungen. Etwas, was einem passiert, wo man jetzt nicht unbedingt eine Erklärung parat hat, aber man sich praktisch damit behilft, wenn man dem buddhistischen Kontext nahesteht. Also Schicksal wird praktisch gleichgesetzt mit Karma. Und das ist eigentlich ein urmenschliches Bedürfnis. Man versucht, das, was einem widerfährt, dem ein Gesicht zu geben, einen Namen. Das kennen wir auch in der christlichen Tradition. Da ist vielleicht die Rede davon, dass man sagt, okay, das ist mir jetzt widerfahren, weil Gott mich für meine Sünden straft. Oder umgekehrt sagt man, ja, warum lässt der liebe Gott all dieses Schreckliche in der Welt zu? In Asien, in der hinduistisch geprägten Gesellschaft, zum Beispiel in Indien und Nepal, ist auch der weit verbreitete Glaube, dass man aufgrund von Karma in eine bestimmte Kaste hineingeboren wird und dass man praktisch Zeit seines Lebens in dieser Kaste verhaftet ist und es man nicht schafft, Kraft seiner eigenen Anstrengungen aus dieser Kaste herauszukommen. Trotz der aufgeklärten Zeit ist dieses Kastenwesen dort immer noch sehr vertreten. Das jetzt mal so ein bisschen als Einleitung, um das mal so abzustecken. Auch der historische Buddha, der als Prinz Siddhartha, und davon dürfen wir ausgehen, ist ja im hinduistischen Kontext aufgewachsen, kannte dieses Konzept von Karma. Auch bevor der Buddha diese Erkenntnis und diese Neuformulierung vom Konzept von Karma gebracht hat, gab es das Konzept von Karma bereits in den hinduistischen Schriften. Und eben durch seine Erleuchtungserfahrung und der damit zusammenhängende Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten des Universums kam er zur Erkenntnis, dass alle Wesen durch ihr eigenes Handeln in diese Welt hineingeboren werden und entsprechend ihrem eigenen Handeln auch Freude und Leid erfahren. Und in diesem, ich sag mal, neuen Konzept von Karma, geht es also um eine absichtsvolle Handlung. Der wichtigste Unterschied, den der Buddha gemacht hat, er hat gesagt, Karma ist etwas mit einer Intention. Da steckt eine Intention, eine Absicht dahinter. Und die stammt von uns. Es ist also nicht etwas, dem wir willkürlich ausgesetzt sind. Es ist nicht einfach etwas, Karma ist nicht einfach etwas, was uns passiert. Wie uns vielleicht jetzt das Wetter passiert. Also es geht um Absicht, um Intention. Und dieses Handeln hat eine karmische Kraft, hat eine karmische Richtung. Und in der Zukunft gibt es Resultate. Es gibt also eine sogenannte Frucht. Diese beiden Dinge sind wichtig zu verstehen. Es gibt eine Ursache und es gibt eine Wirkung. Es gibt Karma und Vipaka. Vipaka ist das Wort für Frucht. Ursache, Wirkung. Dieser Wirkungszusammenhang kann man sich jetzt mal ganz vereinfacht vorstellen, wie zum Beispiel, das kennt ihr bestimmt, das habt ihr bestimmt alle mal gesehen, wenn man so eine ganze Reihe von Dominosteinen aufstellt, gibt es teilweise so im Guinness-Buch der Rekorde, glaube ich, mal so ganz große spektakuläre Ereignisse, ich weiß nicht, ob das mal jemand gesehen hat. Wenn man da einen Stein anstößt, dann fällt der um, stößt den nächsten Stein, der fällt und so weiter und so weiter. Ja, also ganz vereinfacht ausgedrückt, Karma ist der Moment, wo wir den ersten Stein anstoßen und die Frucht ist das, was dann zum Schluss der letzte Stein bewirkt. Und dieses grundlegende Prinzip von Ursache und Wirkung kennen wir eigentlich auch in unserer Gesellschaft. Das ist eigentlich auch in unserer Volksweisheit verankert. Wir ernten, was wir säen. Oder jeder ist seines Glückes Schmied. Und ich finde gerade so dieses Sinnbild vom Feld, vom Kulturfeld, was wir, wenn wir zum Beispiel Bauern sind oder wären oder wenn wir einen Garten haben, bestellen und dort praktisch etwas kultivieren. Das ist, finde ich, auch ein sehr gutes Sinnbild für unseren Geist, wie unser Geist funktioniert. Und bevor wir jetzt auf so einem Stück Garten oder Feld etwas bestellen können, müssen wir das erstmal bearbeiten. Am Anfang vielleicht diejenigen, die sich daran erinnern mögen oder auch diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange bei der Meditation sind, die wissen das. Der Geist ist zunächst einmal ein Feld, wo es viel Unkraut ist. Der ist ein wildes, da ist wildes Gestrüpp, da sind Unkräuter, stachelige Sträucher. Bevor man überhaupt da kleine Pflänzchen von Weisheit und Mitgefühl pflanzen kann, muss man das erstmal bearbeiten. Da muss man erstmal das Unkraut entfernen, muss man den Boden bearbeiten und dann kann man das Feld bestellen. Und wenn man ein bisschen Geduld hat, dann wachsen dann auch kleine Pflänzchen des Mitgefühls und der Weisheit. Aber damit ist die Arbeit nicht getan, denn immer wieder wollen sich natürlich Unkräuter verbreiten. Ja, so ist es auch in unserem Leben. Es reicht nicht, dass wir einmal auf einem Retreat waren und gesehen haben, ja, ich habe es erkannt, so funktioniert es, alles klar, jetzt kann ich es genießen. Wir müssen dranbleiben. Ja, also das ist eine ständige Kultur, die nötig ist, und eine ständige Pflege und ein ständiges Bearbeiten. Ja, der Boden muss immer wieder aufgelockert werden, Unkräuter müssen entfernt werden, nach Bedarf muss gewässert werden. Dieses, sag mal, vereinfachte Sinnbild ist natürlich, trifft nicht so ganz die Komplexität und die Vielschichtigkeit dieses karmischen Gesetzes. Und es ist so, dass eigentlich nur ein Buddha die Vollständigkeit von Karma verstehen und darlegen kann. Und das übersteigt bei weitem meine Fähigkeiten, deswegen versuche ich es heute Abend einfach zu halten. Also, wir haben gesagt, am Anfang steht eine absichtsvolle Handlung. Und dieser Anfang, der findet ja in unserem Geist statt. In unserem Geist nehmen wir vorweg, wir planen, was wir machen wollen. Es ist in unserem Geist, dass wir uns sagen, okay, jetzt gehe ich zum Beispiel zur Arbeit, jetzt steige ich ins Auto ein, jetzt koche ich mir was, jetzt spreche ich den Nachbarn an. Das ist praktisch, ich sag mal, da beginnt es. Das ist der erste Anstoß. Und entsprechend kann es natürlich sein, dass aus unserem geistigen Akt, der auch bereits Karma ist, dass dort auch eine Sprache folgt. Wir drücken das aus, was wir gedacht haben, in Worte. Und dann vielleicht als nächster Akt machen wir auch was mit unseren Händen. Das heißt, wir haben eine körperliche Handlung. Und in diesem Sinne unterscheiden wir im Buddhismus diese drei Arten von Karma, drei Arten von absichtsvollen Handlungen. Mit dem Geist, mit der Sprache und mit dem Körper. Und entsprechend haben wir auch eine unterschiedliche Intensität. Was meine ich damit? Also zum Beispiel stellt euch vor, wir sind über jemanden wütend. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, damit umzugehen. Natürlich jetzt, wenn wir jetzt nur, wenn wir dieses Szenario der Wut nur in unserem Geist erleben, dann haben wir vielleicht Fantasien und denken, ach, die schon wieder oder der schon wieder, was soll das denn? Ja. Und wenn es dann nur bei unseren Gedanken und unseren Emotionen bleibt, dann ist das eine Ebene. Dann ist dann das karmische Resultat eher minim. Oder aber wir lassen unseren Fantasien und Gedanken und Emotionen auch Worte folgen. Vielleicht ja, beschimpfen wir jemanden, beschweren uns bei jemandem, was immer auch. Ob das jetzt angemessen ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Akt des Sprechens aus dieser Emotion, aus diesem Gedanken, hat dann eine höhere Intensität, eine höhere karmische, stärkere karmische Kraft. Und hat auch entsprechend größere Resultate, Früchte. Die nächste Steigerung wäre dann, was hoffentlich nicht stattfindet, dass wir dann so aufbrausen, dass wir sogar handgreiflich werden. Jemanden rumschubsen, hoffentlich nicht zu doll verletzen. Und das ist natürlich, ist klar, das ist natürlich nochmal eine stärkere Intensität. Und hat auch stärkere karmische Früchte, die daraus resultieren. Dieser Akt des Körpers. Und das ist natürlich etwas, was diese Abstufung und diese Intensität, das ist eigentlich auch etwas, ich sag mal, das kennt eigentlich auch das Gesetzbuch. Ja, also in der Regel, so verstehe ich das zumindest, ist es jetzt, sagen wir mal, eine verbale Beleidigung wird vom Strafmaß weniger geahndet als eine Körperverletzung. Also da ist auch so in der Volksweisheit ist ein Bewusstsein dafür. Nun, ob es jetzt bei Fantasien bleibt, ob wir jemanden beschimpfen oder in die Handlung gehen, das entscheiden wir selber. Und ich sage das jetzt einfach mal so, wir entscheiden das selber. Vielleicht beim jemandem ist es im Affekt und der hat das Gefühl, der entscheidet das nicht selber, sondern der Impuls, der wird einfach von dem Impuls fortgetragen. Aber grundsätzlich ist meine Ambition zu sagen, okay, als Buddhist, wo ich meinen Geist läutere und wo ich versuche, mir gewahr zu sehen, gewahr zu sein, was eigentlich abgeht in meinem Geist, sage ich, ich entscheide das selber. Und das ist eigentlich auch die Richtung, in die wir gehen wollen. Dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir diejenigen sind, die handeln, die absichtsvoll handeln. Was haben wir dann also für Möglichkeiten? Achtsamkeit, die regelmäßige Kultur von Achtsamkeit. Da können wir feinste Regungen unseres Geistes schon im Vorfeld erspüren und merken, ups, jetzt braust es auf in mir. Achtung, jetzt bleibe ich doch mal still lieber, jetzt sage ich mal nichts. Oder wenn ich schon was gesagt habe, dann okay, jetzt aber dann halte ich so bei mir. Jetzt oder Arme nach hinten verschränken. Ich weiß nicht, jeder hat da so seine Taktik. Und ja, ich hoffe, dass jeder von euch eine Möglichkeit findet, damit umzugehen. Vielleicht in einer frühen Phase sich einfach nur gewahr sein, okay, da ist jetzt Wut in mir, ich benenne das jetzt und vielleicht gelingt es mir dadurch, ein bisschen Abstand zu schaffen zwischen mir und der Situation und dieser Intensität, dieser Ladung, die ich da erlebe. Und das wäre dann im Grunde genommen, wenn ich das jetzt mal so nach dem Konzept des Buddhas beschreiben würde, was wir dann machen, ist im Grunde genommen, wir haben am Anfang ein unheilsames Karma, dieser Wut und dieser Fantasien, und tun praktisch das Abpuffern, neutralisieren mit einem heilsamen Karma, indem wir uns dieser geschickten Mittel bedienen, indem wir uns sagen, okay, das ist jetzt Wut und ich schaffe jetzt Abstand. Und ich stelle mir einfach vor, diese Person vor mir, die leidet ja auch. Ja. Und deswegen kommt es überhaupt jetzt zu diesem Konflikt. Die ist ja auch nicht zufrieden. Das wäre jetzt ein heilsamer Akt, mit dem wir praktisch die eine Kraft, die andere Kraft neutralisieren. Das kann man sich so ganz vereinfacht so vorstellen. Und also, ich habe das ja schon anklingen lassen, es gibt also heilsames und unheilsames Karma. Und in der Regel für uns unerleuchtete Wesen, zu denen ich auch zähle, wir sind eigentlich ständig in diesem Spannungsfeld zwischen heilsamem und unheilsamem Karma. Eben die Ausnahme, das sind erleuchtete Wesen, die in dem Sinne eigentlich kein Karma mehr haben. Also deren Handlungen erzeugen kein Karma mehr, kein neues Karma mehr. Das heißt aber nicht, und das ist wichtig zu verstehen, dass die nicht noch die Resultate von altem Karma erleben. Selbst der Buddha hat noch Resultate von altem Karma, und auch, es gibt da ganz interessante Geschichten, auch bei seinen Schülern, die haben auch noch die Resultate von altem Karma erlebt, obwohl sie schon vollkommen erleuchtet waren. Also das wirkt noch nach. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie als wenn man jetzt zum Beispiel einen elektrischen Ventilator hat und der dreht sich und dann zieht man den Stecker raus. Also da kommt keine neue Energie rein, aber der hat halt ein Momentum. Der dreht noch nach. Und das ist das so in etwa, wie man sich das vorstellen kann. Gut. Unheilsames Karma. Das resultiert, das fußt auf einer Geisteshaltung, von Gier, Hass und Verblendung. Das ist eigentlich so die Grundlage dessen. Das ist die Antriebskraft für unheilsames Karma. Und das Resultat von unheilsamem Karma, ja, es ist Unzufriedenheit, Leid, Negativität. Demgegenüber das heilsame Karma, eine heilsame Geisteshaltung. Sie ist geprägt durch eine offene, durch eine großzügige, durch eine mitfühlende Geisteshaltung. Sie ist grundsätzlich uneigennützig, nicht ich-zentriert, schließt mich selber und andere mit ein. Und die Frucht von heilsamem Karma ist Zufriedenheit, Glück, Geistesklarheit und natürlich dann im höchsten Ideal vollkommene Erleuchtung. Und diese beiden Formen der Geisteshaltung, die stehen auch im direkten Zusammenhang mit den fünf Sealers. Also diese fünf ethischen Grundlagen sind ja die fünf Fundamente, die eigentlich so zu jedem Buddhist gehören, sage ich mal. Man hat auch so eine Version, die gibt es, die auch verwandt ist vielleicht im Christentum mit den 10 Geboten. Also im Buddhismus hat man dann Sachen, nicht zu töten, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, Verzicht auf den Konsum von Drogen, Verzicht auf sexuelles Fehlverhalten. Das ist so das ethische Fundament. Und das steht eben im direkten Zusammenhang mit dieser mit heilsamen Geisteshaltung. Also wenn wir eine heilsame Geisteshaltung kultivieren, dann steht das im direkten Zusammenhang damit, dass wir eigentlich verzichten auf diese fünf Handlungen. Gut, wie sieht das Ganze aber in der Praxis aus? Was bedeutet das für uns? Wie können wir das in unserem Leben umsetzen? Was ist wichtig? Was ist möglich? Was können wir machen? Wie können wir diesem Prinzip Rechnung tragen? Als buddhistisch Praktizierender sind wir es ja eigentlich gewohnt, das, was wir jetzt in der Lehre über Bücher präsentiert bekommen, das zunächst einmal für uns selber zu prüfen und nicht einfach blind zu glauben. Auch schon der historische Buddha hat seine Schüler ermutigt, komm und seht für euch selber. Nun, ich muss gestehen, dieses karmische Gesetz entzieht sich insofern, also meiner Erfahrung nach, der Selbstprüfung zu einem gewissen Grade. Also gerade wenn es darum geht, zu verstehen, wie Resultate, die ich heute erlebe, ihren Ursprung hatten von karmischen Handlungen aus Vorleben. Ich weiß nicht, ob ich Vorleben hatte. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich kann das auch nicht sehen, dass was mir heute widerfährt, dass das das Resultat ist dessen, was ich vielleicht nicht als Robert, aber weiß nicht, als wäre jemand ja, im früheren Leben getan habe. Aber ich habe für mich entschieden, und das ist etwas, was ich eigentlich auch anderen nahelegen möchte, dieses karmische Prinzip einfach mal als Arbeitshypothese zu akzeptieren und darauf zu vertrauen, ja, das stimmt wohl so. Zumindest bis zu dem Punkt, wo ich vom Gegenteil überzeugt bin, weil meine Erkenntnis bereits so weit gedrungen ist, dass ich sagen kann, nee, das stimmt nicht. In unserem täglichen Leben haben wir ja, wie ich schon angedeutet habe, meist ein Gemisch aus heilsamen und unheilsamen Handlungen. Und nur weil wir jetzt diese Arbeitshypothese annehmen und an dieses karmische Gesetz glauben, bedeutet das nicht, dass wir uns automatisch höher entwickeln. Wir müssen also aktiv werden. Ja, wir müssen uns auch aktiv entscheiden, ja, ich möchte heilsame Handlungen vollbringen. Ich muss schauen, dass ich heilsames Karma kultiviere. Und ich habe ja schon gesagt, das Einhalten der fünf Zieles ist natürlich ein ganz wichtiges Fundament. Gleichzeitig hat es eher, ich sag mal, es tendiert so zu einem, und das ist nicht wertend gemeint, aber einfach zum Verstehen, es ist ja eher ein passiver Charakter. Das heißt, wir verzichten ja. Ja, wir sagen, wir lügen nicht, wir stehlen nicht, wir töten nicht. Es ist immer der Verzicht auf eine unheilsame Handlung, die im Vordergrund steht. So ist es die Art, wie es definiert ist. Und ich möchte ermutigen, den aktiven Aspekt zu highlighten. Das heißt, dass wir aktiv werden. Das wäre dann zum Beispiel statt zu stehlen, nicht nur nicht zu stehlen, sondern zu geben. Und ein weiterer Aspekt, den ich wichtig finde in den fünf Silas, das ist das bewusste sich entscheiden, auf Rausch und Drogen zu verzichten. Das ist insofern interessant, weil es der berauschte Geist so sehr das auch etwas ist, was vielleicht auch in unserer Gesellschaft natürlich, das ist ein urmenschliches Bedürfnis, ein Feierabendbier, so sehr dieser Wunsch nach so einem eher ein bisschen, sag mal, leicht glückseligen Rauszustand zu erleben, so sehr ist es eigentlich auch, ich sag mal, es hat seine Tücken. Ja, wir neigen natürlich dazu, nach dem ersten oder zweiten Bier, wir sind enthemmter, die Sprache ist enthemmter, unsere Handlungen sind enthemmter, wir neigen vielleicht dazu, Dinge zu sagen und zu tun, die wir eigentlich, wenn wir klaren Geistes wären, nicht tun würden. Und das ist so ein bisschen auch, sag mal, das ist das Sinnbild eigentlich für den unerleuchteten Geist. Wenn wir Klarblick nicht kultiviert haben, dann fällt es uns schwer, zwischen heilsamen und unheilsamen Handlungen zu unterscheiden. Und deswegen ist eben das Kultivieren der Achtsamkeit so wichtig, weil das ist im Grunde genommen unser Kompass. Damit kriegen wir ein Gespür dafür, jetzt habe ich unheilsam gehandelt und jetzt handle ich heilsam. Wenn wir jetzt also uns entschieden haben, okay, ich halte die fünf Zielers ein und ich handle auch im betont aktiven Sinne der fünf Zielers, was können wir denn eigentlich, ich sage das jetzt mal, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen plakativ an, was können wir denn eigentlich für positive Früchte erwarten? Der Buddha hat ja auch immer von Früchten geredet. Er hat ja gesagt, es hat ja Resultate, was wir tun. Und das finde ich jetzt nochmal ganz spannend, da kurz was zu zitieren. Was dürfen wir erwarten? Also da ist zum Beispiel die Rede davon, Schönheit und Anmut ist die Folge von Maßhalten beim Genießen und die Folge von Nichthassen. Gesundheit und Vitalität ist die Folge von pfleglichem, schonendem Umgang mit dem Besitz anderer. Langlebigkeit ist die Folge von Helfen und Fördern. Reich und wohlhabend wird man durch Geben und Gewähren. Auf Freundlichkeit und Höflichkeit trifft man durch sanfte Reden. Ich glaube, durch so diese kurze Auswahl wurde vielleicht deutlich, wie da der Zusammenhang ist. Also einem Menschen widerfährt eigentlich genau das, was er selber getan hat. In der Volksweisheit sagt man, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Und das Interessante dabei ist, von dieser Gesetzmäßigkeit bleibt nichts ausgeschlossen. Da war die Rede von Schönheit und Anmut. Also das ist ganz wörtlich gemeint. Also der Buddha meinte wirklich die Schönheit des Körpers und des Gesichtes. Das ist noch interessant zu verstehen. Das heißt, im Grunde genommen, diese Resultate, die erfahren wir nicht nur geistig, nicht nur psychologisch, sondern auch körperlich. Wir erfahren sie in unserem sozialen Umfeld, in unserer Wohnsituation, in unserer Arbeitssituation, in unserer materiellen, unserer finanziellen Situation. Es gibt keinen Bereich, der davon ausgeschlossen bleibt. Und der Buddha geht sogar so weit zu sagen, nicht nur in diesem Leben, sondern auch in zukünftigen Leben. Das heißt also, nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich gibt es keine Begrenzung, wie diese Resultate, wie diese Früchte stattfinden werden. Wir können uns also dem Einfluss, dem Resultat unseres Karmas nicht entziehen. Was vielleicht dann bei manchen, also bei mir hat es immer so die Frage aufgeworfen, und da will ich mich nicht zu weit aufs Glatteis begeben, weil es nicht leicht zu beantworten ist, findet denn eigentlich alles an Früchten, an Resultaten statt? Der Buddha sagt, nicht alle Handlungen führen auch zu Früchten. Das ist ja auch in der Natur so. Wenn der Bauer sät, dann geht auch nicht alles auf. Es braucht die Bedingungen, dass der Samen auch aufgehen kann. Und die andere Frage ist natürlich immer auch, ist das, was mir widerfährt, das Resultat von Karma? Und das ist immer auch eine sehr schwierige Sache. Ich habe manchmal so Aussagen gehört wie, und ich finde das, muss ich sagen, unverantwortlich, weil nur ein Buddha kann das sagen, dass man vielleicht jemanden sieht, einen Mensch, der vielleicht, ich sag mal, körperlich behindert ist, und dann kommt ein selbsternannter Buddhist daher und sagt, das ist das Resultat von Karma. Diese Person ist jetzt behindert, weil sie vielleicht in einem früheren Leben jemand anders geschädigt hat. Ja. Also, da muss ich ganz klar sagen, nein, da kann man nichts zu sagen. Ich kann da nichts zu sagen. Der Buddha, der konnte diese komplexen Zusammenhänge sehen. Ja. Und insofern möchte ich euch ermutigen, ich finde es persönlich nicht so hilfreich zu sagen, okay, das ist mir jetzt widerfahren, weil das Karma ist. Man weiß es nicht. Nicht alles, und das ist wichtig zu verstehen, das hat der Buddha gesagt, nicht alles, was uns widerfährt, ist Karma. Manche Dinge, die passieren einfach, ohne dass eine karmische Verknüpfung ist. Aber wir können es nicht sehen. Wir wissen nicht, ist das jetzt Resultat von früherem Karma oder nicht. Gut, weiter will ich da auch nicht einsteigen. Der Buddha hat das ganz prägnant so gesagt, ich versuche das mal so zu zitieren. Eigner und Erben ihres Wirkens, ihr Mönche, sind die Wesen, ihrem Wirken entsprossen, mit ihrem Wirken verknüpft, haben ihr Wirken zur Zuflucht und werden das gute und schlechte Wirken, das sie verüben, als Erbschaft haben. Und da finde ich drei Begriffe ganz spannend. Eigentum, das ist unser Eigentum. Erbschaft, das ist unser Erbe. Und das ist Zuflucht, das ist unsere Zuflucht. Gut, ich möchte nochmal anknüpfen, wie können wir heilsame Handlungen aktiv in unseren Alltag einbringen? Ich habe es schon angedeutet, es gibt eine Qualität, die, das war auch, glaube ich, der Vortrag letzten Jahres, die im Buddhismus sehr wichtig ist, das ist die Qualität der Großzügigkeit, die Gebefreudigkeit, das ist die Freigebigkeit, Dana heißt dieser Begriff im Buddhismus. Das ist ein selbstloses Geben, ein Geben, ein Schenken, ohne etwas dafür zurückbekommen zu wollen. Ohne Gegenleistung, ein selbstloser Akt. Und das bedeutet nicht nur materielle Spenden, das kann auch bedeuten, dass man einem Menschen Zeit und mitfühlende Aufmerksamkeit gibt. Und ich finde, auch wenn vielleicht der Buddha das nicht so gesagt hat, ich finde, in der heutigen Zeit bedeutet das auch ein verantwortungsvoller und ein sorgsamer und nachhaltiger Umgang mit der Umwelt und unseren Ressourcen. Eben, dass wir nicht verschwenderisch leben. Ist ja auch ein Akt der Großzügigkeit. Dass wir sparsam leben. Weil wenn ich mich entscheide, sparsam zu sein, hat jemand anders auch was davon. Und das ist nun mal leider so, dieser Planet, der ist begrenzt. Die Tragfähigkeit der Erde ist begrenzt. Und ich finde, da darf man auch als Buddhist ruhig dieses ökologische Bewusstsein mitentwickeln, weil ich finde, das hängt zusammen. Es geht also darum, eine großzügige Grundhaltung zu kultivieren, uns selber gegenüber und anderen gegenüber. Und in solchen Momenten, wo wir das tun, wo wir einem anderen Menschen helfen, können wir vielleicht sogar spüren, wie uns warm wird ums Herz, wie unser Herz offen wird, wie es sich weitet. Dass wir auch eine Freude, eine wirkliche Freude am Geben erleben. Und deswegen ja auch der Begriff Gebefreudigkeit. Und dieses warme und offene Gefühl im Herzen, das kann man auch sozusagen, sag mal, als Signalzeichen sehen. Das ist ein Signalzeichen, das uns anzeigt, ja, jetzt habe ich im Geiste oder in Worten oder in Gedanken großzügig gehandelt und heilsames Karma vollbracht. Und Großzügigkeit ist natürlich auch eine sehr unterstützende Qualität für unsere Meditationspraxis. Sie befruchtet unsere Meditation und sie ermöglicht es uns, fremden Menschen und unbekannten Situationen offen gegenüberzutreten, unvoreingenommen, damit wir angemessen reagieren können, nicht aus unseren Vorurteilen heraus, sondern zu schauen, was geschieht denn jetzt eigentlich, was braucht die Situation, was ist da jetzt. Also eine Offenheit, in dem wir nicht wirklich wissen, was passiert, aber wo wir offen und flexibel bleiben, wach, um angemessen zu reagieren. Und ich finde, das ist ganz wichtig, diese Offenheit. Und um nochmal den Bogen zu schließen zum Karma, in diesem Sinne können wir zwar das, was uns heute widerfährt, das können wir nicht ändern. Denn das ist ja das Resultat, sage ich jetzt mal, von früherem Karma. Aber was wir ändern können, ist die Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Eben mit heilsamem oder unheilsamem Karma. Gut, in diesem Sinne, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und möchte den Vortrag beenden. Danke.